So, willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Ich stelle euch am besten mal selber vor.
Hi, ich bin Dalia Greenfeld. Ich bin politische jüdische Aktivistin und bei mir sind die Themen Antidiskriminierung, Antisemitismus, Diversity sind so meine Hauptthemen, aber grundsätzlich bin ich in dem Anti-Hass-Bereich sowohl beruflich verortet bei der Anti-Defamation League als stellvertretende Direktorin für europäische Angelegenheiten, als auch privat Jüdische Studierendenunion, Queer-Jüdischer Verein Keshet Deutschland und generell so der Fight gegen das, der Kampf gegen das Böse. Mhm.
Wie hat das angefangen bei dir, dass du dich irgendwie engagiert hast?
Ganz von Natur aus habe ich angefangen, in der Schule Projekte zu leiten, hatte Interesse, junge jüdische Menschen selbst zu empowern, dabei zu sein. Es hat sich so entwickelt, es war gar keine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, sondern so ein ganz natürliches Interesse. Und als ich dann zum Studium nach Heidelberg gegangen bin, habe ich die lokale jüdische Studierendenarbeit dort wieder aufgebaut. Einfach, weil es mir selbst gefehlt hat und meinen Freunden und Freundinnen, und habe da versucht, auch direkt mein politisches Interesse und meine jüdischen aktivistischen Thesen und Themen mit einzubringen. Und das sind so diese zwei Pfeiler immer im Leben, die dann zusammenkamen. Und aus diesem regionalen Interesse hat sich dann auch ein überregionales Interesse für die Gründung von der jüdischen Studierendenunion in Deutschland vor ein paar Jahren gegründet. Und ja, da sind definitiv meine Interessen von politischer Arbeit und jüdisch-aktivistischer Arbeit zusammengelaufen. Ich habe gleichzeitig immer in der Europapolitik gearbeitet und habe dann ein bisschen halbwegs mutig gefühlt entschlossen, ich würde gerne das Hobby zum Beruf machen habe mich auf den Weg der Jewish Advocacy und generell so die Themen von Anti-Hass nicht nur in meinem Ehrenamt zu machen, sondern das auch hauptberuflich zu machen, und bin super glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin bisher, weil ich doch also die Arbeit zwar nicht loslassen kann ein bisschen, aber gleichzeitig die Möglichkeit habe, Vollzeit an Themen zu arbeiten, die mir super wichtig sind.
Ja, ja. Was sind so die Steps, die du jetzt hattest? Du hast, glaube ich, Studierendenunion irgendwas mitgemacht oder mitgegründet, I don't know.
Genau, ich habe die Jüdische Studierendenunion Deutschland, die JSUD, mitgegründet 2016 im Dezember. Und das ist die große Dachorganisation für junge jüdische Erwachsene, 18 bis 35 in Deutschland, die junge jüdische politische Stimme, wie man sie auch nennt, und vertritt eben alle jungen jüdischen Erwachsenen hier in Deutschland, sowohl politisch, gesellschaftlich, aktivistisch, ist eine tolle Organisation, und habe mich dann als Präsidentin aufgestellt und war dann die erste gewählte Präsidentin dort und durfte damit diese Organisation aufbauen. Die hat halt nicht existiert vorher, und ich habe sie mit einem Vorstand mit vier weiteren super Leuten aufgebaut, 2 Jahre lang, und dann an einen nächsten weiteren Vorstand abgegeben. Und ich kann nur empfehlen, sich auch mal anzugucken, was die machen. Sehr inspirierend, einfach aus der Perspektive einer Alumna, aber auch aus der Perspektive von, was junge Menschen bewegen können, welche Themen sie setzen können, wie man andere Menschen empowern kann. Und das war mir auch ganz wichtig. Einerseits die Idee einer jungen jüdischen und politischen Stimme, vor allem gab es vorher noch nicht so, also dass man aktiv und öffentlich als Juden, Jüdinnen in Deutschland auch spricht und für uns selbst spricht. Und das war mir wichtig, dass wir da eine eigene Stimme haben, gleichzeitig aber auch Teil der jüdischen Gemeinschaft und Teil der jüdischen Institutionenwelt sind, also junge jüdische Interessen da mit reinzubringen. Und dabei halt unsere Themen. Also mir waren ganz klar Women Empowerment, LGBTIQ-Inklusion, also diese Themen super wichtig, weil sie mir persönlich, aber auch, das sind Themen der jungen Generation, vielleicht ein bisschen mehr als anderen Generationen, und die waren vorher nicht so in unserer jüdischen Welt da, die mit reinzubringen. Und das Letzte definitiv war, wir haben damals so eine Struktur gehabt von Referaten, das heißt wirklich so ein Empowerment-Faktor von, du hast ein Projekt, du hast eine Idee, du bist jung und jüdisch und hast Bock, dann mach dieses Projekt mit der JSUD und wir werden dir die Ressourcen dafür geben.
Ja, ja. Ja, du hast gerade eben schon angesprochen gehabt, dass ihr ja auch zum Beispiel mit der Alevitischen Jugend zusammenarbeitet, die ich ja auch hier hatte, einmal die Folge mit Özgür abchecken.
Super Folge.
Danke. Jetzt ist ja der Unterschied aber, und was mich sehr gewundert hat, dass es zum Beispiel die Alevitische Jugend viel länger schon gibt, und es wundert mich extrem krass, dass so ein Verein oder Institution erst so spät gegründet worden ist. Was denkst du, was die Gründe dafür sind?
Also es gab mal den Bund jüdischer Studenten Deutschland, den BJSD, den gab es mal. Der war auch lange aktiv, der ist eingeschlafen so Anfang der 2000er und wurde mehr oder minder aufgelöst. Also es gab schon mal auch Michel Friedmann, den vielleicht viele kennen, so, also das waren die Vorsitzenden vom alten BJSD. Es gab es mal, wobei der seine Phasen hatte, dieser Verband, wann er politisch aktiv war und öffentlich wirksam und wann nicht, der auch diese lokalen Verbände hatte. Aber es waren sehr instabile Struktur. Also bestimmte regionale Verbände haben funktioniert, in Bayern beispielsweise oder auch den ich weitergeleitet habe, den in Baden hat halbwegs funktioniert, aber viele sind eingeschlafen. Und es gab einfach die letzten, also zwischen 2000 und 2015, die letzten 10, 15 Jahre davor, nicht mehr wirklich aktive bundesweite Studierendenarbeit im jüdischen Leben. Und da haben wir gedacht, wir wollen auch eine neue Struktur schaffen, die nicht so abhängig ist von den Lokalverbänden, aber gleichzeitig die wieder neu aufbauen. Also seitdem haben sich auch neue Lokalverbände im Norden beispielsweise gegründet, jetzt auch demnächst NRW. Also es bildet sich natürlich auch eine lokale Struktur. Gleichzeitig muss man sagen, dass wir sowieso, junges Leben ist sehr hat eine hohe Fluktuationsrate. Man studiert mal ein Semester hier, mal ein Semester da, dann wechselt man in eine andere Stadt. Das trägt natürlich dazu bei. Und gleichzeitig so das jüdische Leben. Es ist an Städte gebunden, also eher an große Städte, vielleicht im Studierendenleben noch an Studienstädte, aber weniger, sehr viel weniger oder kaum in den ländlichen Regionen. Auch in bestimmten Bundesländern wie im Saarland sehr viel weniger als in anderen Bundesländern, auch von der prozentualen Anzeige her. Und ja, und dann auch nochmal Immigration. Man muss halt denken, Juden und Jüdinnen, ja, wir feiern dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ja, vor 1700 Jahren gab es so ein Edikt und, von Kaiser Konstantin und seitdem wissen wir ganz klar, dass es Juden in Deutschland gibt. Aber gleichzeitig gab es nach der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust kaum Juden und Jüdinnen in Deutschland, die gelebt haben. Und die erste Immigrationswelle aus der ehemaligen Sowjetunion kam in den 70ern, die zweite so in den 90ern und dann nochmal 2000er. Das heißt, so wirklich flächendeckend oder viel größer angelegtes jüdisches institutionelles Leben musste erst wieder gebaut werden und hat sich damit verändert mit Immigration, mit dem Bedarf auch von jüdischem Leben und jetzt mit einer Generation auch, ich würde sagen, meine Generation, die hier schon in Deutschland zu großen Teilen geboren ist oder mit jungem Alter herkam, ist eben verbunden auch mit der Gesamtgesellschaft viel stärker als die Generation davor. Und deswegen auch diesen Bedarf und der Wille, nicht nur gesehen zu werden als Teil der Gesellschaft, das auch, aber auch aktiv in diese Gesellschaft mit einzuwirken mit dieser jungen jüdischen Stimme. Ich glaube, das ist auch ein Generationswechsel, der bei uns viel stärker vorhanden war. Und andere Institutionen, ich habe mich auch, als ich diese Studierendenarbeit damals angefangen habe, so gewundert, wie viele Institutionen es eigentlich schon gibt bei anderen marginalisierten Gruppen beispielsweise. Und der BDAJ war eine davon.
Ja, jetzt hat sich mir die Frage kurz aufgestellt, vielleicht so erstmal ganz kurz, wie groß ist das mittlerweile, weißt du das?
Also offiziell vertritt die JSUD 25.000 junge jüdische Erwachsene, ich weiß aber gerade nicht, wie viele aktiv sind, aber es sind sehr viele, die an Kampagnen mitarbeiten, die dem Vorstand zuarbeiten, die einfach selbst Projekte durchführen, also es sind schon einige, die da dahinter stecken, neben dem Vorstand, die wirklich super Arbeit leisten, die sich jeden Tag irgendwelche neuen, coolen Kampagnen ausdenken und da sind einige dabei auf alle Fälle.
Ja, das ist ja beim Ehrenamt wirklich das Klassische, ne? Also es ist, auch die Mitgliederzahl ändert sich und die aktiven Mitglieder, mal ein Semester, wo man es chilliger hat, investiert man viel Zeit rein, das andere Semester ist man gar nicht da und Klausurphase ist man auch, weil es ist ja immer das Gleiche.
Jetzt, ja, genau.
Vielleicht so ganz, ganz blöd gefragt, meine Lieblingskategorie in diesem Podcast immer, wenn ich die Fragen einfach so stelle. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zum Verständnis. Wenn man sagt, jüdischer Aktivismus, bezieht sich das auf einen Aktivismus für die Religion oder geht es eher so um eine kulturelle und geht es eher um die jüdische Menschen oder geht es halt um die jüdische Religion?
Da gibt es diesen Spruch, zwei Juden, Jüdinnen, drei Meinungen. Also wenn du mehrere Leute hast, dann kannst du dir mal fragen. Ich glaube, jeder würde eine andere Antwort geben.
Okay.
Ich persönlich, es gibt auch den Begriff jüdischer Aktivismus, gibt es in dem Sinne nicht. Ich bezeichne, das ist eine Selbstbezeichnung von mir, so jüdisch-politische Aktivistin. Aus dem Grund, dass für mich jüdische und demokratische Werte bestimmen meinen Aktivismus. Und das ist eben aus beidem. Beides findet sich ineinander und meine jüdischen Werte, meine demokratischen Werte leiten meinen Weg. Und diese, wie ich am Anfang kurz gesagt habe, politische Arbeit und wirklich ganz speziell jüdische Arbeit, die überlappen natürlich, aber das sind so die zwei Pfeiler meines Lebens auch. Und deswegen ich könnte auch sagen, ich bin einfach politische Aktivistin und damit würde das Jüdische mit drin sein. Aber es ist mir, in meiner Identität ist meine jüdische Identität sehr wichtig, neben meiner aktivistischen, politischen Arbeit und damit, ich weiß nicht, damit geht es mir einfach besser, das mit auszudrücken und zu sagen, das ist wirklich ein Wegleiter für mich und mir so wichtig, dass ich es mit benennen würde.
Okay. Und die andere Sache wäre, dass ja jüdische Menschen sehr oft mit Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht werden und Stereotypen. Und vor allem da, ob du irgendwas bemerken konntest, dass wo ihr euch diesen Schritt entschieden habt, ob da irgendwelche bei manchen Menschen also Alarmglocken angegangen sind im Sinne von, oh, da schließen sich jetzt mehrere jüdische Menschen zusammen, nicht, dass das wieder New World Order oder so in die Richtung geht, weil es ist ja echt immer so, dass das, womit man, glaube ich, mit am meisten konfrontiert wird, wenn man der Community angehört.
Ja, also vielleicht da der Hinweis, man sollte, glaube ich, Verschwörungsmythen sagen oder Verschwörungsideologien, weil es sind ja keine tatsächlichen Theorien, die da wirklich existieren, sondern Wirrwarr, aber in sich schlüssig. Das ist ja das Spannende an diesen Verschwörungsmythen. Sie sind in sich ein geschlossener Kreis, sie machen Sinn. Wenn man da drin steckt, dann macht das komplett Sinn. Ich muss sagen, wir haben, was Verschwörungsmythen angeht, gar nicht so viel mitbekommen damals. Vielleicht hat sich das heute auch im Zuge der Corona-Krise mit verändert. Ich glaube, für mich und für uns, als die öffentlich auch wirksam waren für die Organisation, definitiv, dass wir Antisemitismus erlebt haben. Also auf meinem Instagram-Account dann oder Facebook, unglaublich jedes Mal, wenn ich ein Interview gegeben habe, das ein bisschen publizierter war, also ZDF, ARD und sonst wie, kamen unfassbar viele Menschen, die anscheinend sich die Mühe gemacht haben, Daniel Greenwald Facebook anzugeben. Damals war Facebook noch ein bisschen cooler und oder bei Instagram und dann mich zu beleidigen als Scheißjüdin oder am besten dann noch mal intersektional, also irgendwie Sexismus mit so reinzunehmen, irgendwie. Ja, da gibt es wirklich Highlights von, wie man intersektional beleidigen kann. Und das muss man auch, glaube ich, wissen, wenn man aktivistisch unterwegs ist, dass man im Hass entgegen, dass man Hass von irgendwelchen Gruppen bekommt. Und das Blöde ist, da wird immer gesagt, ja, man muss eine dicke Haut haben. Boah, also ja, weil ein bisschen schon, das stimmt gleichzeitig. Das ist nicht mein Problem, sondern das ist das Problem von dem anderen Menschen, dass dieser Person so reagiert. Und wir haben dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dagegen vorzugehen. Eben, dass man nicht eine dicke Haut haben muss, nur weil man politisch aktiv sein will.
Jetzt diesen Schritt, den du gegangen bist von ehrenamtlichem Engagement zum das dann halt wirklich zu deinem Beruf machen, das ist ja wirklich ein Schritt, den eher wenig AktivistInnen gehen, würde ich jetzt mal behaupten. Weil die meisten das ja wirklich eher so als so eine in der Jugend eine Sache machen und vielleicht auch später, wenn sie erwachsen sind, dem Verein treu bleiben oder dem Mutterverband der Verein, wo sie zum Beispiel als Jugendliche aktiv waren. Und du hast dich aber dazu entschieden, das jetzt wirklich irgendwie richtig zu machen, so why?
Das kam vor allem, weil ich so viele Angebote bekommen habe aus verschiedenen Antidiskriminierungs-, Antisemitismus-, jüdischen Advocacy-Organisationen und mich dann gefragt habe, oh, okay, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken. Und ich hatte wirklich sehr viel Spaß an dieser Arbeit. Also ich habe dieses Ehrenamt wirklich 40 Stunden die Woche neben 40 Stunden Job gemacht. Und wenn ich die Möglichkeit habe, beides zu verbinden, also politische, also wirklich Policy-Arbeit zu machen und gleichzeitig die Themen voranzubringen, die mir auch im Ehrenamt darüber hinaus wichtig sind, habe ich mir gedacht, wow, vielleicht sollte ich das mal eine Chance geben. Ist aber natürlich auch gefährlich, wenn man sich begibt in eine Blase von mit Freunden, Freundinnen arbeiten, mit der Handvoll Organisationen, die da aktiv sind und gleichzeitig auch. Man kann natürlich wieder wechseln in eine andere Branche, aber ich habe wirklich die Freude und den Spaß daran gehabt, zu sagen, das macht mir so viel Spaß. Ich habe immer Lust, eine Stunde mehr zu investieren. Und das ist für mich immer ein Zeichen, wenn ich eine Stunde mehr investieren möchte, immer weiter. Also klar, es muss Grenzen geben, aber dann ist das ein Zeichen von, wow, ich habe wirklich Interesse, das zu machen. Und ja, habe mir dann gesagt, ich mache das jetzt und habe mir da eine Organisation ausgesucht, beziehungsweise ja, für die ich jetzt auch arbeite. Die Anti-Defamation League ist eine große jüdische, aber auch Bürgerrechts- oder Bürgerinnenrechtsorganisation in den USA, also Civil Rights. Und es ist eine Riesenorganisation, also super bekannt. Und ich bin da Teil des internationalen Teams und mache Europa mit. Und das Tolle ist da, wir arbeiten tatsächlich sehr stark mit den jüdischen Gemeinden, Gemeinschaften vor Ort in Europa und unterstützen sie in ihrer politischen Arbeit. Gleichzeitig bilden wir vor allem neue Programme hier in Europa aus und da hat man die Möglichkeit, was aufzubauen. Und ich habe die Möglichkeit, verschiedene Expertisen zusammenzubringen, sowohl aus der transatlantischen Perspektive, also bestes Beispiel jetzt war auch QAnon. Also QAnon kommt aus den USA, aber wie präsent ist QAnon hier in Deutschland geworden im letzten Jahr? Sehr stark. Das heißt, wir hatten QAnon, unser Center on Extremism, hat QAnon seit Jahren schon angefangen zu tracken und hat da die Informationen. Das heißt, wir können jetzt diese Expertise aufgrund der lokalen Kontakte auch weiterleiten, weiterreichen und hiermit anbieten. Und ich glaube, da hab ich vor allem eine Organisation gefunden, die keine Grenze überschreiten will, also die nicht irgendwie lokal irgendwas kaputt machen möchte, sondern ergänzen möchte und supporten und empowern möchte. Das war mir wichtig. Und das Highlight überhaupt für mich bei der ADL, bei der Interdefamation League war, und da kommen wir wieder zum Thema BDAJ und Solidarität und Koalition auch, war, dass die ADL in ihrer Mission seit 106 Jahren stehen hat, dass man gegen Antisemitismus, aber auch gegen alle Formen von Hass kämpft. Und das nicht nur so pro forma, sondern wirklich eine Organisation ist, wo fast die Hälfte der Mitarbeitenden, und das sind quasi fast 500, nicht bei einer jüdischen Organisation arbeiten, aber nicht gegen Antisemitismus, sondern für Latinx, LGBTIQ, Women, POC, BPOC arbeitet. Und das, diesen Gedankengang von Antisemitismus bekämpfen, aber eben auch alle Formen von Hass und auf der Basisidee von wir können das nur Hand in Hand machen, hat mich total überzeugt. Und da habe ich gesagt, okay, das ist genau, was ich seit Jahren auch mit sage und mit mache und denke und versuche voranzutreiben. Und das möchte ich weitertragen, diesen Gedankengang.
Was genau heißt das Wort in der Mitte? Sorry,
Defamation League, also ja. Diffamierung, ist auf Deutsch ein bisschen strange. Mhm. Anti-Diffamierungsliga auf deutsche Theorie, aber ist ein veraltetes Wort. Also die Organisation ist 107 Jahre alt dieses Jahr.
Ja.
da ist halt das Wort Defamation nicht mehr ganz so präsent. Man kann einfach sagen Anti-Hass-Organisation. Eine jüdische und Civil Rights, Bürgerrechts-Anti-Hass-Organisation. So ist das, wie ich es meistens beschreibe.
Okay, krass. Und auch 500 MitarbeiterInnen ist ja auch echt wirklich eine große Zahl und weltweit. Also ich meine so, das stelle ich mir aber wirklich was sehr, sehr Cooles vor, wenn man irgendwie, vor allem wenn du so jahrelang als Aktivist warst und danach bist du halt irgendwo, wo du halt was Internationales hast und aber auch gleichzeitig diese Power noch, die man immer hat, man ist ja aus einem bestimmten Grund Aktivistin, weil es einfach Spaß macht, halt mit so vielen Menschen zu arbeiten, die irgendwas verändern wollen, und das gibt einem echt so Tag für Tag neue Energie irgendwie fürs Leben. Und das als Beruf zu machen, ist ja wirklich eigentlich keine dumme Entscheidung, sag ich mal.
Ich hoffe mal. Ja. Und das Coole ist, man kann seine aktivistischen Sachen ja auch mit reinbringen. Das heißt, die Vereine und Organisationen, mit denen ich gearbeitet habe, die versuche ich ja weiter in die professionelle Anti-Hass-Arbeit mit einzubringen. Beispielsweise gestern hatten wir einen wichtigen Call und habe dort den Präsidenten der European Union of Jewish Students eingeladen als Speaker. Und das war natürlich wichtig, um die Stimme von dieser europäischen Organisation von jüdischen Studierenden mit zu empowern und denen diese Bühne zu geben, mit anderen, ich sag mal, wichtigen Stakeholdern zu sprechen. Ja. Das heißt, man hat diese Möglichkeit auch genau diese Welt noch zu verbinden. Und das ist dann auch ein empowernder Faktor, der mir persönlich wichtig ist und der, ich glaube, auch notwendig ist. Wenn wir merken, die politischen Organisationen in Deutschland, es fehlt Nachwuchs, es fehlt an jungen Kräften, jungen Meinungen, und da so eine Brücke zu sein zwischen jung und ich sag mal jetzt, ne, erfahren, ja. Zwischen jung und erfahren macht Sinn, und gleichzeitig eben Europa, transatlantisch, da so eine Brücke zu sein, das ist auf alle Fälle eine coole Aufgabe.
Vielleicht eine ganz kurze Frage, wie läuft das bei euch eigentlich ab? So, du warst ja auch bei der Studierendenunion. Was kann ich jetzt erwarten? Weil, wie gesagt, ich bin auch in sehr, sehr vielen Vereinen aktiv gewesen, und das ist ja oft so, dass es bei, ich sag jetzt mal so, deutscheren Vereinen geht es ja immer so ein bisschen gemäßigt dazu, und jetzt im Vergleich zum Beispiel bei der alevitischen Jugend ist es sehr hitzig, also so die Diskussion und die Menschen, und wir haben ja im Vorgespräch auch schon irgendwie geklärt, dass es ja bei jüdischen Organisationen wahrscheinlich so ist, dass wenn da irgendwie 100 Leute sitzen, jeder irgendwie einen anderen Background hat, so gefühlt, ob es da irgendwie so auch so hitzig zugeht, oder würdest du sagen eher gemäßigt?
Richtig witzige Frage. Ich würde sagen, bei unseren Mitgliedsversammlungen, also den Vollversammlungen, merkt man, wie viel Power dahinter steckt und wie viele Meinungen es da gibt. Wir als Juden, Jüdinnen in Deutschland, das ist einfach keine homogene Gruppe. Es ist eine sehr heterogene Gruppe mit verschiedenen Hintergründen, aber auch natürlich verschiedene politische Meinungen. Also es wählen natürlich nicht alle Juden, Jüdinnen dieselbe Partei. Und alleine deswegen, und es sind auch nicht alle dieselbe Denomination, also manche sind modern orthodox, liberal, progressiv, es gibt da alle möglichen Formen von auch jüdischer, religiöser Identität, die vertreten ist. Und diese verschiedenen Kuchenstücke zusammenzubringen bei politischen Debatten macht natürlich Spaß. Aber es ist eine super hitzige Debatte, würde ich sagen. Wenn man sich die Volksversammlung anguckt, dann merkt man, dass da viele, viele Meinungen vertreten sind und auch viel darüber diskutiert wird und viele Werte dahinter stehen. Es gibt manche Dinge, die sind nicht wirklich umstritten. Also die AfD beispielsweise, dass die JSUD nicht mit der AfD arbeiten wird, sie nicht mit ihr sprechen würden und diese Sachen. Weniger debattiert, einfach weil das sehr schnell sehr klar war, dass das ein Muss ist. Und wir waren auch die erste jüdische Organisation in Deutschland, die das aktiv so gesagt hat. Und dieser Hashtag, den ich eingeführt habe mit Hashtag AfD und die Entscheidung, dass wir als JSUD nicht mit der AfD arbeiten, das war noch lange vor der Bundestagswahl und die Demonstrationen gegen die AfD auch angefangen haben und vor allem auch gegen die Instrumentalisierung von Juden, Jüdinnen, die AfD durchführt, war natürlich ein großes und wichtiges Zeichen. Gleichzeitig war es cool zu sehen, dass in der jungen Generation das nicht so hardcore debattiert worden ist wie in anderen Institutionen. Gleichzeitig gibt es andere Themen, ja, die sind beispielsweise das Thema Juden in Deutschland oder jüdische Deutsche. Also wie nennt sich diese Organisation und wie vertritt man das und wie spricht man das aus, sodass alle einerseits gemeint sind, aber wir auch einen Schritt nach vorne gehen. Eine extrem harte Debatte, ja, die jedes Mal wieder aufkommt und die immer weiter geführt wird in jeder Generation. Ich würde definitiv, also ich war einmal beim Bund der Alevitischen Studierenden und bei der Jugend auch bei der Mitgliederversammlung und das war definitiv hitzig und ich fand es super spannend zu sehen und ich würde auch Leuten empfehlen, sich das mal anzugucken, also raus aus der Blase zu gehen, wenn ich selbst auch politisch gesehen, wenn man selbst in der, ich sag mal, grünen Jugend ist, auch mal zu einer anderen Mitgliederversammlung irgendwo hinzugehen und zu schauen, wie das ist und zu gucken, wie wird dort diskutiert, wie wird dort debattiert, welche Themen sind da auf der Agenda, raus aus der Blase zu gehen und genauso sich auch mal zu sagen, hey, ich kenne keinen Aleviten oder Alevitin, ich gehe da mal hin und höre mir das an, also weit Gäste halt zugelassen sind. Und die meisten freuen sich. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Jüdische Studierendenunion oder der BDRJ oder der WDRS sich freuen würde auf Gäste und Leute, die Interesse haben, einfach zu gucken, was interessiert junge jüdische Menschen? Was interessiert marginalisierte Gruppen und wie das diskutieren die? Aber ja, die Hitzigkeit ist auf alle Fälle da, vor allem bei bestimmten Themen.
Ja, ich wollte gerade sagen, was du gesagt hast, stimme ich 100% zu. Also wenn man sich immer in der eigenen Bubble bewegt, dann kann man seinen Horizont irgendwie halt nur so weit erweitern, bis die Bubble halt nicht platzt. Ne? So und so, wenn du aber so diese anderen Eindrücke kriegst, so, dann lernst du halt vieles dazu, auch für deine eigene politische Richtung. Was ist vielleicht realistisch, was ist nicht realistisch? Wo kann ich vielleicht andere Ansätze machen? Und ja, da finde ich auch so cool. Ich habe jetzt so, seitdem ich einen Podcast mache, gucke ich immer so, was gibt es so eigentlich für Veranstaltungen und so. Und es gibt ja auch zum Beispiel so diesen Islam- und Judentum-Austausch. Gibt es, glaube ich, so mehrere Sachen, wo ich gewünscht hätte zum Beispiel, dass das irgendwie ein bisschen noch mehr medial aufmerksam ist und ich das irgendwie vor 3-4 Jahren schon gewusst hätte, weil das ja extrem interessant ist so und das halt einfach mehr gefördert wird, vielleicht, dass noch mehr dieser Projekte entstehen. Ja.
Ist ganz spannend, weil gestern, also immer mittwochs 12.30 Uhr, mache ich mit einem muslimischen Kumpel, auch muslimischer Aktivist, Dennis Kirschbaum, der bei Juma und auch anderen Vereinen mit aktiv ist und die geleitet hat und immer noch weitermacht, machen wir einen jüdisch-muslimischen Lunch-Talk auf Clubhouse, immer 12.30 Uhr mittwochs. Und da haben auch alleine, weil wir hatten einfach mal so die Idee und gesagt, wir machen das mal. Und dadurch haben sich hunderte von Leute connected und folgen sich auf Instagram und man bekommt viel mehr mit aus anderen Gruppen oder auch anderen Themen, die gesetzt werden. Und diese Vernetzung macht total Spaß. Gleichzeitig hat man oft das Problem, die Leute müssen auch erstmal zusammenkommen. Man muss erstmal die richtigen Leute mit ansprechen und dann auch ganz klar Regeln setzen. Oder wenn man an Projekten gemeinsam arbeitet, dann, ich habe vor über 10 Jahren mein erstes interreligiöses Projekt gemacht. Das hieß JUGA, Junggläubig aktiv, mit dem Berliner Senat. Und das waren Juden, Christen, Muslime und Baha'is, die sich zusammen zum interreligiösen Dialog getroffen haben. Das war auch eine der ersten so wirklich größer angelegten Projekte. Und das war eine super Sache. Ich habe so viel gelernt. Ich habe Freunde, Freundinnen bis heute davon und habe sehr viel mitgenommen, gelernt über andere Kulturen, Religionen, Institutionen, Welten, Anschauungen, alles. Gleichzeitig ist das Ganze, wurde sehr kritisch, als dann 2014 der Gaza-Krieg war zwischen Israel. Und das war eine wirklich ganz, ganz schwierige Situation, wo sich die Geister komplett entzerrt haben, weil es nicht klar war, wie man über dieses Thema spricht. Und es wurde auch schlecht moderiert. Also man muss sich schon trotzdem, wir sind in Deutschland und wir haben hier Interessen, aber man muss sich auch bewusst sein, wir haben auch andere es gibt nicht eine Art, als Jude, Jüdin zu Israel zu stehen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche empfinden da sehr viel mit, manche weniger und auch unterschiedliche politische Meinungen dazu. Gleichzeitig gibt es eine Verbundenheit bei ganz vielen. Genauso aber auch von vielen Muslimen, Musliminnen zu Palästina, Palästinensern, dem Gedankengut von einem zukünftigen palästinensischen Ort oder Staat, wie man das sagen möchte. Das macht natürlich Sinn, wenn man diese Gedanken auch hat und diese Anliegen, dass da Emotionen mit rauskommen. Und da wird eine Debatte nicht mehr nur politisch geführt, sondern auch emotional. Also ich glaube, da muss man sich im Klaren sein, dass man auch Dinge aushandeln muss und ein bisschen diese Schwierigkeit aushalten muss.
Ja, das ist ja auf jeden Fall, wie gesagt, das erwähne ich auch immer, wenn das nur auch angerissen wird hier im Podcast. Ja, es ist ja wirklich eine sehr schwierige Thematik, aber ich finde halt so, wenn man das Gespräch dann, wenn sowas passiert, nur in den eigenen Reihen führt, führt das halt zu noch schlechteren Ergebnissen als, ich weiß nicht, wenn man sich vielleicht im geschlossenen Raum gegenübersteht und sich einfach mal die Meinung an den Kopf brüllt und einfach mal so alles rauslässt und ich weiß nicht, weil diese Kommunikation fördert halt ja das Herausstechen von Gemeinsamkeiten, ne? Und wenn man diese Kommunikation nicht macht, dann werden halt einem nur die Unterschiede gezeigt, so. Und aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr heikle Thematik. Und deswegen wünsche ich mir dabei auf jeden Fall auch so einen guten, besseren, vielleicht auch regelmäßigeren Austausch. Vielleicht nicht nur auf dieser politischen, aktivistischen Bubble-Ebene, sondern auch irgendwie so eine Plattform, wo einfach BürgerInnen sich vielleicht die Lust haben zu reden, die Lust haben, irgendwas rauszulassen. Ja, das machen können. I don't know. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man fördern muss, finde ich. Yes. Wir haben gerade eben über Israel geredet. Mich würde aber mal ganz kurz interessieren, du machst das ja auf einer Europaebene. Und jetzt so in Deutschland, wenn man in der politischen Bubble ist, sieht man ja auf jeden Fall den Anstieg von antisemitischen Verschwörungsmythen. Und generell, es wird ja mal alles öffentlicher jetzt, vor allem mit der Querdenkerbewegung, also diese Idioten, und die das ja ganz öffentlich nach außen tragen. Vielleicht erstmal deine Meinung dazu. Also würdest du auch sagen, da ist wirklich ein Einstieg bemerkbar. Aber mich würde vor allem interessieren, wie das im Rest von Europa aussieht, weil das irgendwas ist, was ich nicht mitkriege, wie die Lage von jüdischen Menschen in den restlichen europäischen Staaten ist.
Man merkt ganz klar in der Corona-Pandemie, dass Verschwörungsmythen zugenommen haben. Und man sieht ja, vor allem Telegram-Channels haben von sehr wenig Followern vor QAnon und auch anderen ähnlich in der gleichen Blase. Es gibt da eine super gute Studie von der Amadeo-Antonio-Stiftung dazu, ganz speziell zu Deutschland. Und dann sieht man in den Graphen auch einen riesen Anstieg von allein FollowerInnen, also zu 100.000 bei diesen QAnon-Menschen und Propaganda-Leuten. Gleichzeitig auch eine Message wird über 20.000 Mal gelesen. Also, und dadurch, dass die ganzen Tage irgendwelche Nachrichten da publiziert werden, ist das eine riesen Masse an Menschen, die da auch erreicht werden und täglich erreicht werden und mehrmals erreicht werden. Und man merkt ja auch, dass die Leute sich trauen, auf die Straße zu gehen damit und sagen, wir als Querdenker, ja, wir stellen uns dagegen und wir demonstrieren und Corona-Leugner und Co. Also man merkt schon, dass unsere Bevölkerung einfach auch anfällig ist für Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen, weil einmal jetzt so ein geschlossener Kreis gelegt worden ist von wer ist verantwortlich und wer gehört damit rein und dass die Leute anscheinend auch keine Medienbildung und nicht genug Medienbildung haben, wie man Nachrichten tatsächlich liest und checkt. Und dann kommen unsere sozialen Medien dazu. Also wenn man sich in derselben Blase auffängt von alle sagen in meiner Umgebung, Corona gibt's nicht oder dies oder jenes oder Juden sind schuld an Corona oder Israel oder wie auch immer. Natürlich schließt sich da ein Kreis von, das ist meine Wahrnehmung und alle um mich herum denken das auch. Und für einen selbst ist das dann normal. Und das Spannende wirklich an den Verschwörungsmythen ist ja, dass es ein geschlossener Kreis ist, dass es Sinn ergibt. Die sind nicht bröckelig von innen heraus. Wenn man Teil dieser Gruppe ist, dann gibt es eine Erklärung für alles. Und die Erklärung für alles ist meistens, die Amerikaner sind schuld oder die Juden sind schuld oder dies oder die auch Merkel ist schuld. Ja, also es gibt da bestimmte Opfer, sage ich mal, oder Menschen oder Gruppen, die verantwortlich gemacht werden, die in diesem geschlossenen Kreis auch Sinn ergeben. Und das Schlimme ist, es ist natürlich nie der weiße Cis-Dude Christian. Ja, es ist natürlich immer eine marginalisierte Gruppe oder es ist immer ein Opfer, irgendwie, auf die man Schuld schieben kann. Und das sind natürlich, wir merken auch, RIAS, der Bundesverband, der Antisemitismusvorfälle aufnimmt als Verein, hat auch einen riesen Anstieg in Bezug auf Corona-Bezug antisemitische Vorfälle gehabt. Und da merkt man auch, dass eine mit dem anderen zusammenkommt. Also Antisemitismus, der in den Köpfen der Menschen vorherrscht, und generell antisemitische Vorfälle, dass das zusammenkommt. Natürlich gibt es auch weniger In-Persona-Vorfälle, gleichzeitig aber auch nicht nur In-Persona-Vorfälle, sondern auch digitale Vorfälle. Das heißt, Antisemitismus und das Thema Corona kommt dann zusammen und produziert eine andere Art von Antisemitismus, wobei das zusammengeworfen wird auch.
Okay, und wie sieht das aus so jetzt in restlichen Staaten von Europa? Weil, also ich weiß nicht, wie die Lage da ist. Ist es da, sieht man da auch so einen Anstieg? Besser gesagt, muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie die Lage überhaupt davor auch war. Vielleicht dazu was.
Also zum Thema Antisemitismus in Europa und Corona bezogen gibt es viele Beispiele. Also in der Schweiz oder in Frankreich, auch da wurde das Thema Corona und Judenhass, Antisemitismus sehr stark auch zusammengetragen. Es gibt viele Beispiele, wo irgendwo mit Kreide auf dem Stein gemalt worden sind: Juden sind schuld an Corona. Und das sieht man nicht nur in Deutschland, das sehen wir auch in anderen Ländern. Wir sehen es auch ganz spannend in der UK, wo vor allem die religiöse jüdische Community verantwortlich gemacht wird für Corona oder sich nicht an Corona-Maßnahmen zu halten und sonst wie. Also da so ein Druck auf die religiösere oder modern orthodoxe jüdische Gemeinschaft ist. Antisemitismus generell, dadurch, dass wir Antisemitismus ist nicht auf Ländergrenzen bezogen. Das ist etwas, was generell existiert, und es existiert in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Thematiken. Beispielsweise in Spanien ist es oft Israel bezogen. Also da ist BDS und das Thema Israel bezogener Antisemitismus sehr stark. Hat auch viel mit der internen Bewegung zu tun, mit Separatismus, und hat dadurch einen Bezug zu dem Thema der palästinensischen Unabhängigkeit. Und dort sehen wir einen ganz klaren Anstieg in Antisemitismus Israel bezogen und Corona. Also dass dort der Staat, oder jetzt zum Beispiel, dass Israel sehr weit vorne ist, was die Impfung angeht, also sehr schnell das macht, wird das in Bezug gesetzt zu Israel ist schuld gewesen und sie nehmen jetzt die Einnahmen oder sonst wie. Also da sieht man Bezug. In Osteuropa jedoch zum Beispiel ist Israel einfach weniger ein Thema. Und dort sieht man die alten Stereotype von Juden und Geld und Juden und Macht, dass Juden davon profitieren werden von der Corona-Krise. Oder ganz, ganz typisch natürlich George Soros. Also Ungarn ist eines der schlimmsten Beispiele natürlich, wo in Ungarn selbst von der Regierung immer wieder George Soros als Jude auch und als Philanthrop, also jemand, der tatsächlich auch Gelder vergibt, als Schuldiger für alles Mögliche herhalten muss. Und das auch von der Regierung aus. Das heißt, wir haben in Ungarn, aber auch in anderen, also Ungarn und Polen auch, tatsächlich viel klassischen Antisemitismus, wenn es um Juden und Geld und Juden und Macht geht. Und dieser wird ganz klar, also es war am Anfang, also meine Organisation, die ADL, hat im April schon gewarnt, der Antisemitismus und Corona wird zusammengehen, und das, ihr werdet sehen, da werden die Maßnahmen werden zunehmen zu diesem Thema. Und am Anfang hieß es noch, ach Quatsch, das hat alles nichts miteinander zu tun. Und logischerweise, natürlich, wird sich Antisemitismus in den Kreisen von VerschwörungstheoretikerInnen oder Mythen und den Leuten, die in diesen Kreisen sind, natürlich wird das zusammengeführt. Und es wird auf marginalisierte Gruppen und auch natürlich auf Juden und Jüdinnen geschoben.
Ja. Ja, das finde ich so krass, ne? Dass man irgendwie denkt, okay, man lebt jetzt irgendwie im Jahre 2020 oder 2021, und dann hat man hier so richtig so Mittelalter-like, hat man so richtig Mittelalter-like Verhaltensmuster wie, ja, jo, die Ernte ist ausgefallen, wir machen mal jemanden schuldig, so, und so ist es jetzt genau das Gleiche, wo man sich denkt, das kann doch nicht sein, dass Leute, ja, das ist einfach wild, wirklich. Ich weiß nicht, ich weiß, so der jüdische Aktivismus dann ist doch bestimmt auch sehr, sehr frustrierend, weil man irgendwie ja mit, ich weiß nicht, ob man da überhaupt was richtig, also ich weiß ja aus den Organisationen, wo ich bin, so, dass wir, bei uns ist es ja eher so auch so ein Rassismus-Ding, und das, was vielleicht uns vorgeworfen ist, vielleicht wir nehmen Arbeitsplätze weg, so, aber bei euch ist es ja auf ein whole nother level, so, es geht ja wirklich so um richtig krasse Sachen, die euch...
Ich glaube, man darf sowas nicht ganz vergleichen. Also man sollte Leid oder auch Hassformen nicht vergleichen. Spannend ist immer der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Es ist halt nicht das Gleiche und es ist auch nicht zusammenführbar. Weil, wie du sagst, beim Thema Antisemitismus wird nach oben getreten sozusagen. Also die Judenmacht und Geld und diese ganzen antisemitischen Stereotype werden von positiven Dingen ausgegangen. Im Rassismus vor allem wird nach unten, in Anführungsstrichen natürlich wieder, getreten. Das heißt, die Sinti und Roma, die nicht duschen und die stinken und stehlen, oder die Menschen mit Migrationshintergrund, die uns die Jobs wegnehmen. Also es wird nach unten getreten ins Schlechte. Das ist eine Thematik bei dem Unterschied, aber es gibt darüber hinaus auch einfach von der Idee und vom Gedankengut ganz, ganz unterschiedliche Phasen, und wie Antisemitismus sich entwickelt hat, wie Rassismus sich entwickelt hat. Beides muss man eben bekämpfen, und beides geht auch Hand in Hand, weil das viel mit Voreingenommenheiten, mit Stereotypen und Vorurteilen zu tun hat. Und dabei würde ich sagen, dass diese politische, aktivistische Arbeit bringt natürlich, es ist immer toll, wenn man die Nadel ein bisschen verschiebt, und zwar ins Gute verschiebt mit der Arbeit, die man tut. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass antisemitische Vorurteile trotzdem vorhanden sind. Es gibt eine Studie, die ADL Global 100, die testet die Gesamtgesellschaft zum Thema antisemitische Vorurteile. Und beispielsweise ist da in Deutschland eine Zahl, die ich immer wieder verwirrend finde, ist 42% der Deutschen sagen, dass Juden, Jüdinnen zu viel darüber reden, was in dem Holocaust widerfahren ist. Das ist so ein Beispiel, das ist in Deutschland, wo wir eine sehr starke Geschichte, natürlich die Geschichte für das Holocaust irgendwie haben, und wenn fast jeder Zweite sagt, hey, wir reden dafür darüber zu viel, dann hat das auch was damit zu tun, wie wir über Juden denken. Und gleichzeitig gibt es dann andere Zahlen zum Thema, Juden haben zu viel Geld oder Juden haben zu viel Macht über die Banken und Medien. Und da sind auch immer 20-30%. Also irgendwie auch da, das ist dann jeder Vierte, jeder Fünfte hat diese Meinungen und hat stereotypische Vorurteile, wenn es um Antisemitismus geht. Mhm. Und das besorgt uns gleichzeitig. Die Arbeit, die wir machen, ist natürlich, um dem entgegenzuwirken, dass diese Zahlen nach unten gehen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist dabei, vor allem in Deutschland, aber auch in Europa, nicht nur von weiterhin Antisemitismus zu betrachten und Gedenkarbeit und Holocaust-Erinnerung zu machen, aber jüdisches Leben auch außerhalb des Koordinatensystems von Holocaust, Antisemitismus und Nahostkonflikt zu betrachten, außerhalb dieses Schwarz-Weiß-Gedenkens, sondern jüdisches Leben, jüdische Tradition, jüdische Geschichte auch tatsächlich zu lernen und mitzuerleben, und das in der Schule oder in außerschulischen Bildungseinrichtungen ein bisschen Empathie und Verständnis für jüdisches Leben zu bekommen, dass man eben nicht als fremd, als anders wahrgenommen wird, sondern als von, weil man braucht das, also ich sehe mich nicht als fremd in Deutschland. Trotzdem gibt es eine Vielzahl von Menschen, die mich als Jüdin als fremd wahrnimmt oder als Mensch mit Migrationshintergrund. Und deswegen, ich bin blond und blauäugig sozusagen, also ein bisschen, I'm passing, ja. Irgendwie auf der Straße, aber die von meiner Identität her mich als anders wahrnehmen. Und um diesen Aspekt auch zu ändern langfristig und Integration zu fördern, ist es sehr wichtig, meiner Meinung nach, jüdisches Leben zu kennen, zu verstehen, Empathie zu fördern. Und das sage ich nicht nur auf jüdisches Leben bezogen, sondern wirklich auch an andere marginalisierte Gruppen. Dass es ganz normal wird, wenn man das Buch aufschlägt, irgendwie Märchengeschichte, und da jemand schwarz ist oder jemand mit einer Behinderung oder sonst wie. Dass das viel präsenter wird, die Diversität in unserem Leben und die verschiedenen Geschichten, die wir hier in Deutschland auch mitbringen.
Deswegen vielleicht nochmal an der Stelle einfach mal Shoutout an Fanny von Jüdisch und Deutsch, die ich auch hier hatte und die mit ihrer Insta-Page ja eigentlich genau das macht.
Super Page, das kann ich sehr empfehlen, bin ich großer Fan von auch.
Ja. Vielleicht eine ganz kurze Frage, die sich mir gerade aufgestellt hat zum allgemeinen Thema Aktivismus. Würdest du sagen, ich mache jetzt mal einfach so ein Bild, dieser Mensch steht halt für die Gesellschaft, ne? Ob du als Aktivist versuchst, irgendwie den Menschen von hinten irgendwie nach vorne zu pushen, weiterzubringen, oder ob der Mensch versucht, zurückzugehen und man versucht, ihn aufzuhalten?
Weder noch. Ich würde sagen, ich möchte den Menschen da, wo er steht, abholen. Mhm. Genau, wo er steht, und diesen Menschen versuchen nahezulegen und nicht mehr zu erklären, sondern den Menschen selbst zu empowern und selbst zu bilden, dass die Person da, wo sie steht, versteht, für meinen Werte, für mein Verständnis ist das, was ich mal gesagt oder gemacht oder getan habe, falsch. Und selbst ihr, also wirklich da, wo ich stehe, das wäre mein Bild, da, wo dieser Mensch steht, diesen Menschen zu erreichen und selbst einen Prozess durchzulaufen, um es zu verstehen und dann selber einen Schritt zu gehen. Weil ich glaube, dass wir von hinten pushen oder aufhalten, das ist auf der aktivistischen und auf der politischen Ebene, das ist einfach zu viel, ich will jetzt nicht sagen zu viel Arbeit, aber es funktioniert nicht. Die Menschen müssen selber verstehen, warum etwas falsch ist oder warum etwas richtig ist und welche Werte dahinter stehen. Und damit heißt auch, diese Leute haben Bildungsaufträge. Jedes Elternteil hat einen Bildungsauftrag. Und auch Großeltern und Lehrer, Lehrerinnen, ich meine, beispielsweise Antisemitismus hört ja nicht auf, nur wenn man Lehrer, Lehrerin ist. Oder hört nicht auf, wenn man, oder Rassismus auch nicht. Natürlich nicht. Es ist across aller Geschlechter, aller Altersgruppen, aller Berufe, das ist da. Und das heißt auch, dass diese Menschen, die Bildungsaufträge haben, auch Vorurteile haben. Und die müssen wir auch erreichen. Und da ist so ein Punkt von, okay, wir müssen die Leute erreichen, wo sie sind. Und das ist für mich eher so ein Selbsterkenntnis und Selbstempowerment, Selbstförderung, dass die Leute das verstehen und auch das aufgrund ihres eigenen Verständnisses, nicht weil ich gesagt habe, das ist falsch, sondern aufgrund ihres eigenen Verständnisses, es anders machen in der Zukunft. Ja. Da muss ich immer so denken an irgendwelche sexistischen Beiträge von, ich sag jetzt mal, Fußballspielern, die gab es ja immer mal wieder, irgendwelche Aufrufe, die dann gesagt haben, oh, es tut mir leid, aber sich eine Woche später wieder gleich verhalten haben. Das hilft halt nicht. Also es hilft halt nicht, nur zu sagen, ich mach's anders oder sonst wie, sondern es muss auch tatsächlich was passieren.
Okay, jetzt danke ich erstmal für deine Zeit. Ich habe jetzt ja überlegt, so vielleicht so heute so special. Also ich glaube, diese Folge wird die erste Folge sein, wo ich sogar ein Intro habe. Danke auf jeden Fall an einen Kollegen von mir. Vielleicht am Ende so jetzt ist es ja so, dass ich aus den Gesprächen meistens neue Sachen lerne. Und mich würde mal interessieren, was war das Letzte, was du neu dazugelernt hast?
In dieser Folge jetzt? Oder?
Nee, generell.
Oh, man muss auch nichts Großes sein. Man lernt jeden Tag. Ich habe tatsächlich eine Sache, die ich neulich gelernt habe oder mitnehme, jedem Tag eine Intention zu setzen. Also vor allem aus dem politischen, aktivistischen Bereich. Jeden Tag sich eine Intention zu überlegen für den Tag und diese mitzunehmen. Und ich habe es tatsächlich, man sieht es jetzt nicht, aber ich habe es immer auf einem kleinen Zettel. Jeden Tag schreibe ich jetzt was drauf auch und nehme das mit und kann mich während des Tages so an die Intention, die ich gesetzt habe für den Tag, mich erinnern. Und das fand ich eine sehr schöne Art, sich zu grounden auch, also wirklich zu sagen, ich muss nicht die Welt in einem Tag verändern. Und es ist auch nicht immer über To-Do-Listen, sondern es geht auch manchmal darum, mit der Intention zu arbeiten, zu leben, daran Freude zu haben. Für mich ist es so wichtig auch, dass politische Arbeit muss auch Spaß machen, sonst funktioniert es auch nicht. Und mit dieser Intention auch irgendwie so ein bisschen Schritt für Schritt zu gehen und eine Ruhe mit reinzubringen. Ja. Das fand ich einen super Tipp.
Cool. Dann, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit. Danke für den ganzen
Input. Danke für die Einladung. Voll spannend. Ja, ich würde gerne weiterreden.
war echt sehr cool. Wir haben auch schon dreiviertel Stunde um. Vielleicht können wir das auf jeden Fall vielleicht nochmal machen, so demnächst.
Es gibt eine Update-Folge vielleicht.
Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Danke. Dir auch.